Brigitte, ich glaube, es gibt im Strassenverkehr drei verschiedene Gruppen und alle drei verachten sich gegenseitig. Es gibt die Auto fahren, es gibt die, die Velo fahren und es gibt die, die zu Fuß unterwegs sind. Zu welcher Gruppe gehörst du?
Ich gehöre zu zwei von diesen Gruppen, die du gerade aufgezählt hast. Ich bin Velofahrerin und Fußgängerin.
Auto bist du nie gefahren?
Doch, in meinen frühesten Anfängen als Journalistin musste ich, weil ich zu Luzern Lokalberichterstatterin war und mein damaliger Arbeitgeber hat von mir verlangt, ich müsse Auto fahren, weil die Idee war, dass sie mich an jeden Küngeli-Züchterverein und an jede Versammlung, die die abgehalten haben, irgendwann im Hinterland können schicken können. Und für das hat es einfach das Auto gebraucht. Also bin ich dort Auto gefahren.
Willkommen bei der dritten Gewalt, einem Justizpodcast von der Republik. Ich bin der Boas Ruh und bei mir ist, wie immer, die Gerichtsreporterin Brigitte Hürlimann. Hoi Brigitte.
Hoi Boas.
Es geht heute um ein Verkehrsdelikt in der Stadt Zürich. Die Stadt Zürich, verkehrstechnisch eine Kampfzone. Es kommt zu gefährlichen Manövern, zu Auseinandersetzungen auf der Strasse. Und auch in unserem heutigen Fall geht es um so einen Streit, der auf der Strasse angefangen hat. Beschreib mal, Brigitte, wo hat sich der Konflikt abgespielt?
Also wir befinden uns am Bullinger Platz. Das ist eigentlich mitten in der Stadt Zürich. Das ist sehr ein interessanter Platz, weil er ist vor einigen Jahren ziemlich massiv verkehrsberuhigt worden. Das ist, früher ist das so eine Durchgangsachse gewesen mit stehendem Autoverkehr, eine sehr anstrengende Gegend. Heute ist das ein Platz, eine Zone mit vielen Bäumen, mit einem grossen, markanten Springbrunnen in der Mitte, mit einem Kaffee, wo bei warmem Wetter die Leute draussen sitzen und Kaffee trinken, aber auch mit vielen Bänken und Blumentöpfen. Also es ist wirklich ein Ort, wo die Quartierbevölkerung sich aufhaltet und gern aufhaltet, solange es schönes Wetter ist. Sehr, sehr ein belebter Ort.
Manchmal sogar über Quartierbevölkerung ausdunkelt. Wie beim Bullinger Platz. Also an schönen Tagen trifft sich gefühlt fast die halbe Stadt dort.
Das heisst, ich höre das daraus heraus, dass du dort auch schon gewesen bist.
Ich war dort auch schon gewesen, ja. Es ist ein Platz, wo so ein bisschen all das zusammenkommt. FußgängerInnen, VelofahrerInnen und AutofahrerInnen, die dort vorbeikommen. Was ist denn passiert, wo zu dem Streit geführt hat?
Also wir müssen uns vorstellen, dass bei dem so runden Platz steht in der Mitte eben der markante Springbrunnen und dann ist ein Velofahrer gekommen, wo ich sage jetzt mal statt auswärts und hat wollte weiter statt einwärts fahren und er fährt so gemütlich um den Brunnen herum, gemütlich darum, weil es herrscht auf dem Platz Tempo 20. Und er hat sich sehr sicher gefühlt, weil ja, wie es die Tempobegrenzung gibt, fährt mit dem Velo am Brunnen entlang und will dann rechts abbiegen, um Richtung Innenstadt zu kommen. Und er hat dann beschrieben, weil er wollte rechts abbiegen, hat dann langsam die Spur gewechselt und ja, hat sich auch sicher gefühlt, weil er hat ja gewusst, da gilt der Tempo 20 und da kann ihm als Velofahrer eigentlich nichts passieren.
Es ist so wie so ein halber Kreisel, wo man dann rechts abbiegen kann. Und er fährt Richtung Stadt, wo wahrscheinlich die meisten, die dort durchfahren, in diese Richtung abbiegen. Was ist denn passiert dort?
Dass das Abbiegemanöver hat dann nicht richtig funktioniert, weil hinter ihm, also wo er die Spur gewechselt hat, so ein Richtung rechts, hat es plötzlich wie wild angefangen zu hupen und er ist total verschrocken und merkt, da steht dicht neben mir ein grosser Geländewagen und mit dem hat er nicht gerechnet, weil er denkt, also Tempo 20, da überholt mich niemand, habe ich den Geländewagen. Und dann ist er ein bisschen muff geworden, das hat er zugegeben und ist mit dem Velo um den Geländewagen herumgefahren und hat einmal mit der flachen Hand gegen die Scheibe geschlagen. Und das ist gar nicht gut angekommen bei dem Mann, der im Geländewagen innen gesessen ist.
So ein SUV, so ein...
Auf Neudeutsch sagt man SUV. Ja, ja, ich habe jetzt probiert, das deutsche Wort zu verwenden.
Also der ärgert sich, dass da so ein Auto plötzlich nach beim Auftaucht, am Hupen ist, schlägt gegen die Scheibe. Wie hat das Auto denn reagiert?
das Auto, sagen wir, der, der drinnen sitzt, der hat sich eben auch geärgert, hat gefunden, es geht doch gar nicht, da schlägt einer so mit der Hand an meine Scheibe. Und er ist dem Velofahrer nachgefahren. Also der Velofahrer ist dann weiter, ist hässig gewesen, ist weitergefahren und ist dann aber aufs Trottoir ausgewichen, weil er so doch ein bisschen Angst hatte, dann gefunden, es ist ein bisschen eine aggressive Situation und fährt auf dem Trottoir weiter. Der Geländewagen ihm nachher, der Autofahrer steigt aus, wo er die Höhe vom Velofahrer erreicht hat und stellt sich ihm auf dem Trottoir entgegen und sagt, ich tue jetzt das sinngemäß wiedergeben. Ja, tut der Velofahrer stoppen auf dem Trottoir und sagt, hey, geht's eigentlich noch? Was hast du da gemacht? Und jetzt gehen wir zusammen das Auto anschauen, ob das nicht einen Schaden gegeben hat.
Mhm. Also es ist zu einer kleinen Verfolgungsjagd in der 20er-Zone gekommen.
Ja, und du kannst schon sagen, zu einer Auseinandersetzung auf dem Trottoir. Man kann sogar sagen, tätliche Auseinandersetzung. Also es war ja die Rede davon gewesen, dass der Autofahrer den Velofahrer gepackt und geschüttelt hat. Und was noch interessant ist, und darum kann man das auch so genau erzählen, es hat zwei Zeugen gegeben, die das alles mitverfolgt haben. Das ist halt der belebte Bullingerplatz, wie wir es am Anfang beschrieben haben. Das war ein schöner Tag, es war ein Vormittag, Donnerstagvormittag, so gegen die 9 Uhr. Aber auf dem Platz haben sich schon einige Leute aufgehalten, auch im Café. Und die haben das mitverfolgt, was da passiert ist zwischen dem Velo und dem SUV. Und zwei Personen haben wirklich so Kaltblütigkeit gehabt. Die sind aufgestanden, sind denen beiden nachher und haben das Handy gezückt und haben das Ganze gefilmt.
Wie das die Zeugen das sehen, da möchte ich nachher noch drüber reden. Zuerst interessiert mich eigentlich noch, wie der Autofahrer das Ganze dann erlebt hat oder wie erklärt er sich seine Verfolgungsjagd?
Das ist eine ganz wichtige Frage, weil er schildert die Vorgänge ganz anders. Also komplett anders als der Velofahrer. Was wir jetzt vorher gehört haben, ist die Sichtweise und Darstellung vom Velofahrer. Der Autofahrer hat gesagt, er sei im absolut korrekten und richtigen Tempo über den Bullingerplatz gefahren.
Die gleich richtig, also auch von so außerhalb der Velofahrer, Stadt. Genau. Das ist der Glaube richtig.
Ja. Und dann sagt er, hat es in seinem Auto innen plötzlich angefangen zu piepsen. Und erst dann hat er gemerkt, dass unmittelbar neben ihm ein Velofahrer ist. Und er hat Angst gehabt um den Velofahrer, dass der vielleicht nicht merkt, wie nah das Auto ist. Und darum hat er einmal gehupet, um den Velofahrer zu warnen, um ihm zu sagen, hey, ich bin da auch noch da. Wir sind da zwei Verkehrsteilnehmer auf dem Platz, pass auf. Das sagt der Autofahrer. Mhm. Und er sagt, nach dem höflichen Warnhupen von ihm, sei der Velofahrer völlig aggressiv worden und hat einfach mit voller Wucht mit der Hand gegen seine Autoscheibe geschlagen und es hat richtig geklopft im Auto.
Und darum hat er überprüfen, ist irgendetwas kaputt?
Er hat das,
dann angehalten, wir gehen jetzt zusammen das Auto inspizieren.
Er hat das so gesagt, er wollte zusammen mit dem Velofahrer das Auto anschauen. Er hat wirklich befürchtet, dass etwas kaputt gegangen ist. Und das haben sie dann wirklich auch gemacht. Also in dem Moment, wo er den Velofahrer gestoppt hat, auf dem Trottoir sind sie zusammen zum Auto und sind um das Auto herumgelaufen und haben dann aber keinen Schaden festgestellt. Was noch interessant ist an dieser Szene, eben das sind ja nicht nur die zwei Männer gewesen. Die haben dann schon gemerkt, dass da noch Passanten sich einmischen, dass zwei Leute einfach filmen, was da passiert. Und dann ist es dem Autofahrer ein bisschen mulmig geworden. Und nachdem sie ums Auto rumgelaufen sind und gesehen haben, es hat keinen Schaden, ist er eingestiegen und einfach davon gefahren. Einer von den Zeugen könnte sogar auch der Velofahrer gewesen sein. Der hat dann geistesgegenwärtig die Autonummer fotografiert und der Velofahrer ist sofort nach dem Vorfall auf den nächsten Polizeiposten und hat eine Anzeige erstattet.
Also sie haben sich nicht gefunden zusammen auf der Straße, wo was miteinander geredet haben. Der Velofahrer geht zu der Polizei. Über was beklagt er sich?
Der Velofahrer sagt, dass der Autofahrer Verkehrsregeln missachtet hat und auch, dass er ihn tätlich angegangen sei. Und das hat er wollen, ja, das hat er wollen überprüft. Und er hat natürlich vor allem gemerkt, er fährt jetzt einfach davon. Also bevor die ganze Sache geregelt ist und der Velofahrer ist felsenfest davon überzeugt gewesen, dass der Autofahrer erstens zu schnell gefahren ist und dass er zweitens in einer Art und Weise mit ihm umgegangen ist, wie das strafrechtlich nicht zulässig ist.
Also eigentlich denkst du, geht es ihm mehr um das Manöver auf der Straße oder das Rangantren nach auf dem Trottoir?
Ich würde sagen beides und zwar wirklich im gleichen Mass.
Weil zuerst ist ja eigentlich der Vorgefahren, der Velofahrer. Also das, was nachher auch der Autofahrer gemacht hat. Zuerst ist der Velofahrer weitergefahren. Nachher ist er gestellt worden. Es hat die Auseinandersetzung, die einzeit tätliche Auseinandersetzung gegeben auf dem Trottoir. Nachher fährt der Autofahrer davon.
Ja, aber ich glaube, es haben wie beide Seiten werfen der jeweils anderen Seite eigentlich das Gleiche vor. Und darum ist dann eigentlich auch zu zwei Strafverfahren gekommen. Weil nachdem der Velofahrer Anzeige erstattet hat und man den Autofahrer auch gefunden hat, weil man hat ja seine Autonummer gehabt, hat der Autofahrer ebenfalls eine Anzeige erstattet. Also an dem Prozess, wo ich dann teilgenommen habe, später, haben beide Männer zwei Rollen gehabt. Einmal waren sie Geschädigte, die Anzeige gegen den anderen statt haben. Und im anderen Verfahren waren sie Beschuldigte. Also beide Männer waren sowohl Beschuldigte als auch Geschädigte.
Also es sind am Schluss wie zwei Verfahren, genau, die gefolgt haben. Und die sind beide zusammen dann vor Gericht verhandelt.
Ja, das
worden.
Ist sinnvollerweise, ist das alles, hat das alles im gleichen Gerichtssaal am gleichen Tag stattgefunden. Aber es gibt dann rein technisch gesehen, gibt es zwei Urteile für zwei Verfahren.
Ja. Und was ist das für ein Gericht? Das ist ein Strafgericht.
Das ist ganz in der Nähe vom Bullinger Platz, also 10 Fussminuten entfernt vom Tatort, kann man sagen, am Bezirksgericht Zürich. Und was vielleicht da noch speziell ist, es war ein Einzelgericht gewesen. Also es ist ein Einzelrichter, der zusammen mit einem Gerichtsschreiber im Saal gesessen ist und über die beiden Fälle hat müssen bestimmen.
Das ist selten, oder wieso ist das speziell?
Ja, es ist eigentlich nicht mehr so selten, muss man ehrlicherweise sagen. Es ist auch aus Effizienzgründen hat man das eingeführt, dass bei kleineren Fällen, wenn nicht eine Strafe von eine Freiheitsstrafe, muss man sagen, von 2 Jahren droht, dann kann ein Einzelrichter allein entscheiden. Aber das macht man eigentlich wirklich aus Effizienzgründen, dass Gerichte die Fälle schneller abarbeiten können.
Also wir haben dort einen Velofahrer, der sagt, mir ist Unrecht da geworden. Wir haben einen Autofahrer, der sagt, mir ist Unrecht da geworden. Wir haben einen Richter. Staatsanwalt war nicht dabei.
Genau, das ist ein weiterer Spezialfall, der aber eigentlich auch nicht so speziell ist. Der Staatsanwalt muss nicht jedes Mal vor Gericht erscheinen.
Aber sie ist auch involviert.
Unbedingt, weil ja. Es gibt ja eine Anklageschrift. Also das Thema von dem Strafprozess, das wird in der Anklageschrift festgelegt. Und das Gericht darf nur über das befinden, was in der Anklageschrift steht. Und dazu kommt jetzt wieder aus Effizienzgründen, dass aber der Staatsanwalt, wenn er mal seine Anklageschrift geschrieben hat und die am Gericht eingereicht hat, muss er sie nicht in jedem Fall vor Gericht vertreten. Das muss er nur machen, wenn er eine Freiheitsstrafe oder eine freiheitsentziehende Massnahme verlangt, wo ein Jahr oder mehr dauert. Aber eben aus Überlastungsgründen und Effizienzgründen gibt es das häufig nicht.
Und eigentlich, Brigitte, hat ja auch der Richter gar nicht wollen über den Fall entscheiden.
Ja, das war so eine Randbemerkung vom Richter. Irgendwie hat man schon das Gefühl gehabt, dass er gefunden hat, dass er muss jetzt das wirklich vor das Gericht kommen, was die zwei Herren da für einen Konflikt haben miteinander. Er hat so in seinen Erläuterungen erwähnt, dass schon der Staatsanwalt versucht hat, eine aussergerichtliche Einigung beliebt zu machen und das sei nicht gelungen. Und das war offensichtlich kein Thema gewesen. Und sind auch beide beschuldigten Männer mit Anwälten, also mit Verteidigern eingetroffen. Das zeigt schon, dass das Konfliktpotenzial sehr hoch ist. Und
beide aufmunitioniert.
Ja, und dass beide nicht wirklich bereit sind, da irgend sich die Hand zu geben und einen aussergerichtliche Lösung zu finden, was möglich wäre, ja.
Aber das, genau, es wäre möglich und es wäre sogar die bevorzugte Variante gewesen von Staatsanwaltschaft und vom Gericht. Sie hätte natürlich dann auch ein bisschen weniger zu tun gehabt, verstehe ich. Aber was bedeutet das denn, so eine aussergerichtliche Einigung?
So eine Einigung kommt vor allem dann in Frage, wenn es um ein sogenanntes Antragsdelikt geht. Also wenn es nicht um Kriminalität geht, wo die Staatsanwaltschaft von Amtes wegen muss verfolgen.
Ein Offizialdelikt.
Offizialdelikt, das ist der korrekte Begriff. Und da sind wir im Bereich von Antragsdelikt. Also ein Strafverfahren kommt nur in Gang, weil es einen Mensch gibt, der zum Polizeiposten geht und sagt, ich will, dass ihr das verfolgt. Und darum könntest du es genauso einfach wieder zurückziehen. Ja. Also indem du zum Beispiel sagst, ich ziehe meinen Strafvertrag zurück, dann ist der Fall erledigt. Also.
Und die könnten irgendetwas abmachen, das ist dann nicht geregelt, wie das die das besprechen. Die können sich einfach irgendwie einigen und dann sagt, oder in dem Fall müsste sogar beide sagen, weil beide ja Geschädigte sind, ich ziehe meine Anzeige zurück.
Beide hätten müssen ihre Strafanzeige zurückziehen und beide haben offensichtlich keine Lust gehabt, das zu machen. Und beide sind extrem überzeugt davon gewesen, dass sie im Recht sind und nicht der jeweils andere.
Es ist also nicht zu dieser Einigung gekommen. Das heisst, der Richter der muss entscheiden, er kommt nicht drum herum. Wie hat er entschieden?
Ja, eigentlich sehr salomonisch. Er hat beide Verkehrsteilnehmer schuldig gesprochen. Es hat zweimal einen Schuldspruch gegeben. Sie sind ein bisschen unterschiedlich ausgefallen, das muss man schon sagen. Also der Velofahrer ist deutlich milder bestraft worden als der Autofahrer. Aber schlussendlich hat eigentlich der Richter gesagt, ihr habt beide Fehler gemacht. Also am Velofahrer hat er gesagt, hey, sorry, du hättest nicht sollten aufs Auto schlagen. Es hat zwar wirklich zu keinen Beschädigungen geführt am Auto, was der Autofahrer zuerst noch behauptet hat, aber da hat der Richter gesagt, nein, es tut mir leid. Also die kleine Delle, die sie jetzt da sagen soll vom Schlag kommen, das lässt sich nicht beweisen, wo die herkommt. Schlussendlich ist der Velofahrer nur verurteilt worden, weil er mit dem Velo auf dem Trottoir gefahren ist, nach dem Rencontre mit dem Autofahrer. Der Velofahrer hat das sehr interessant begründet, warum er aufs Trottoir ausgewichen ist. Er hat gewusst, dass man das nicht darf, dass das verboten ist. Und er hat dann vor Gericht gesagt, er hat sich in einer Notstandslage gefühlt. Er hat derart Angst gehabt vor dem aggressiven Geländewagenfahrer, dass er gefunden hat, ja, zur Sicherheit, für meine persönliche Sicherheit, weiche ich lieber aufs Trottoir aus. Aber wegen dem ist er jetzt schlussendlich verurteilt worden, weil Velofahren auf dem Trottoir ist verboten. Das wissen wir beide.
Und er hätte auch anhalten können.
Ja, er konnte anhalten, es sind ja noch andere Leute vor Ort gewesen. Also die Notstandssituation, das hat das Gericht nicht abgenommen.
Das heißt, er ist verurteilt worden, er hat gefahren auf dem Trottoir. Ich weiß gar nicht, es kostet, glaube ich, etwa 60 Franken.
Genau, ungefähr, genau, ja. richtig geraten. Er hat am Schluss hat er einen Buß von 60 Franken bekommen. Und man muss sagen, der Autofahrer ist also wesentlich strenger bestraft worden.
Was hat es für ihn gegeben?
Die Strafe klingt jetzt nicht viel strenger. Er hat eine Geldstrafe bekommen, das ist aber schon mehr als ein Buss. Das sind 60 Tage an 60 Franken plus dazu noch ein Buss von 150 Franken. Aber er ist wegen einer ganzen Reihe von Delikten schuldig gesprochen worden. Ihm hat man am Schluss Nötigung, Beschimpfung und Tätlichkeit vorgeworfen. Was kein Schuldspruch gegeben hat, ist das schnelle Fahren, das der Velofahrer behauptet hat. Da hat der Richter gesagt, das lässt sich nicht erweisen. Das können wir nicht nachweisen, ob er wirklich Geschwindigkeiten überschritten hat. Aber schlussendlich wegen seinem Verhalten am Velofahrer gegenüber, aus dem doch recht bedrohlichen und aggressiven Auftreten auf dem Trottoir, wegen dem ist er schuldig gesprochen worden.
So. Nach einem Buss und 60 Tage. Kannst du noch mal unter dem Strich sagen, wie viel sind das?
Das ist eine bedingte Geldstrafe.
Das heisst, er muss nicht zwingend zahlen?
Nein, er muss nur dann zahlen, wenn er sich noch mal schuldig macht wegen einem ähnlichen Delikt. Also, ich nehme jetzt mal an, der wird sich gut verhalten nachher. Er ist ein 71-jähriger Herr, also ist kein junger Heisssporn. Er hat also die bedingte Geldstrafe bekommen, 60 Tagessätze. Und das ist die Höhe vom Verschulden, wie schuldig. Schuldig finden wir ihn an 60 Franken pro Tagessatz. Und die zweiten 60 Franken widerspiegeln seine finanziellen Verhältnisse. Und die Busse, aber die 150 Franken Busse, die er auch noch bekommt, die muss auf jeden Fall zahlen. Busse muss man immer zahlen. Mhm. Und ich denke, er hat da jetzt auch noch zusätzliche Busse bekommen, weil Übertretungen werden immer mit Busse bestraft. Und von diesen diversen Delikten, wo er schuldig gesprochen wurde, hat es auch Übertretungen. Also muss man zwingend auch noch einen Busse aussprechen.
Aber es ist eigentlich noch interessant, für den Auslöser des Konflikts sind beide nicht bestraft worden. Also nicht für ein angeblich schnelles Fahren oder für ein angeblich Schlagen aufs Auto, sondern für das, was nachher passiert ist.
Ja, aber das angebliche Schlagen aufs Auto, das würde ich jetzt gerade relativieren. Das hat der Velofahrer, hat es klipp und klar zugegeben. Und das mit der flachen Hand auf die Autoscheibe geschlagen hat. Und er hat auch gesagt vor dem Gericht, das war jetzt nicht die gescheitste Reaktion von mir. Das hat er eingesehen. Aber er hat jetzt gefunden, dass sie nichts, wo sich jetzt Strafrecht müsste darum kümmern.
Also ein Buß für beide, Brigitte. Das Ganze hat ja auch noch Verfahrenskosten, Gerichtskosten hervorgerufen. Wer übernimmt das?
Ja, das müssen beide tragen. Es sind ja beide verurteilt worden. Also, und das ist in der Regel eben dann deutlich mehr als ein Buß oder als eine bedingte Geldstrafe. Das kommt schnell mal auf über 1'000 Franken. Und was man auch nicht vergessen darf, die Anwaltskosten, also die müssen natürlich beide auch selber zahlen. Ich würde es mal vermuten, das ganze Verfahren hat für beide Beteiligte mehrere 1'000 Franken kostet.
Und das weg so einem Streit auf der Straße ist ein bisschen absurd.
Es ist eine Lappalie, aber ich kann noch eine Good News vermelden, wenn man jetzt das Gefühl hat, ja, die Streit haben, unbelehrbar, wieso haben die sich nicht können die Hand reichen und sich irgendwo finden. Immerhin haben sie die Verurteilung oder die Urteile vom Bezirksgericht Zürich akzeptiert. Ich habe mich erkundigt. Die beiden Fälle sind nicht weitergezogen worden. Das heisst, das Obergericht muss sich nicht mehr damit befassen.
Das ist doch mal eine gute Nachricht. Danke vielmals, Brigitte, dass du uns von dem Fall erzählt hast.
Danke dir, Boas.
Und dann habe ich noch eine gute Nachricht. Am 15. April findet eine Live-Aufzeichnung von dem Podcast statt. Da können Sie dabei sein, melden Sie sich. Alle Informationen sind verlinkt. Das war die dritte Qual, der Justiz-Podcast der Republik. Wenn Sie den Text von der Brigitte Jörlimann über den Fall möchten nachlesen möchten, dann finden Sie den verlinkt im Beschrieb. Mein Name ist Boas Roux. Wir haben es vorher, wir hören uns wieder. Bis zum nächsten Mal.
Wir sind gerade wieder da.
Hallo, ich bin Marie-José, Wissenschaftsjournalistin bei der Republik. Und ich steuere dich hier kurz. Mir gefällt bei der Republik, dass sie vertiefen. Es sind mehrheitliche Geschichten, die auf Hintergrund eingehen. Für das Lesen oder Hören, beim Joggen, beim Kochen oder wie man noch einen langen Tag vor dem Computer einfach möchte die Augen zutun. Wir sind werbefrei und nur von unseren Leserinnen und Lesern finanziert. Unter republik.ch/hallo kannst auch du ein Abo lösen. So, und das war es auch schon mit der Störung.